Herzlich willkommen zu NPP, dem Podcast von Netzpolitik.org. Mein Name ist Daniel Laufer und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Verschwörungserzählungen. Zu Gast sind deshalb zwei Expertinnen, zum einen die Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun.
Hallo.
Und die Psychologin Pia Lamberti. Hallo.
Hallo.
Zusammen haben die beiden ein Buch geschrieben mit dem Titel Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, das im Mai erschienen ist. Erstmal vorweg, man könnte ja sagen, Verschwörungserzählungen haben gerade Hochkonjunktur, so scheint es. Warum glauben Menschen denn generell an Verschwörungserzählungen?
Genau, also es ist erstmal natürlich noch ein bisschen eine offene Frage, wie stark Corona-Verschwörungserzählungen gerade verbreitet sind. Da müssen wir noch so ein bisschen abwarten, was die Forschung sagt. Aus der Theorie macht es aber schon Sinn anzunehmen, dass eine Pandemie wie Corona den Verschwörungsglauben verstärkt. Immer dann oder dann, wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben, neigen sie auch stärker dazu, an Verschwörungen zu glauben. Das ist dann so eine Art Kompensationsstrategie, dass in einer Situation, in der man sich machtlos fühlt, in der man das Gefühl hat, man ist in einer Situation einfach so ausgeliefert, dass man dann Muster auch da sieht, wo vielleicht keine sind und eben die eigenen Unsicherheiten auf einen Verschwörer projizieren kann. Das macht die Welt dann irgendwo strukturierter. Das ist eine Erklärung, warum Menschen an Verschwörungen glauben. Daneben gibt es aber auch noch weitere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und das zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Also wenn Menschen ein starkes Bedürfnis danach haben, aus der Masse herauszustechen, sind Verschwörungserzählungen eine Möglichkeit, eben genau das zu tun.
Ich hatte jetzt über diesen Bereich in den vergangenen Monaten ein paar Mal geschrieben und auch wir hatten bereits über genau dieses Thema gesprochen und ich glaube, als ich den Artikel geschrieben hatte, dass die Psychologin Pia Lamberti sagt, dass es dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit gibt, das dazu beiträgt, hat dann diese Person, über die ich da geschrieben hatte, argumentiert, naja, wir sind doch alle einzigartig.
Sicherlich irgendwo ja, wahrscheinlich aber immer weniger, als man auch denkt. Aber es geht ja um auch ein Bedürfnis danach. Also wie sehr habe ich das psychologische Bedürfnis danach, aus der Masse herauszustechen? Wie sehr brauche ich eine Bühne, auf der ich mich präsentieren kann? Und da variieren Menschen halt schon sehr stark. Es gibt halt Menschen, die da eher zurückhaltend sind und für andere ist das wichtiger. Und da spielt der Verschwörungsglaube einfach eine Rolle. Ich habe es aber schon öfter erlebt, dass genau diese Studienergebnisse sind, die Menschen dann auch sauer machen und bei denen sie sich vielleicht auch ertappt fühlen.
Ihr habt für euer Buch so eine Art Terminologie entwickelt bzw. mal ausgearbeitet. Und zwar ist Verschwörungserzählung jetzt vielleicht eher ein neuerer Begriff, könnte man sagen. So historisch bedingt wäre eher die Rede von Verschwörungstheorien. Ihr habt euch da aber gezielt dagegen entschieden. Warum?
Ja, also der Begriff Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker ist tatsächlich nicht unumstritten in unterschiedlichen Bereichen, weil ein Theoretiker ist ja jemand, der eine ernsthafte Theorie aufstellt. Eine Theorie ist ein Begriff, der kommt aus der Wissenschaft. Und von daher ist es eben schwierig im Kontext von beispielsweise flache Erde, Reptiloiden und anderen Geschichten aus meiner Sicht dann so einen wissenschaftlichen Begriff dann auch zu verwenden, weil man dann Dinge gleichsetzt mit Wissenschaft, die aus meiner Sicht nicht so viel mit Wissenschaft zu tun haben, bis gar nicht. Und deshalb haben wir eben uns da ganz bewusst dafür entschieden, zwar im Untertitel des Buchs von Verschwörungstheorien zu sprechen, weil eben Menschen auch irgendwo auf das Buch aufmerksam werden. Das ist eben der weiter verbreitete Begriff. Aber im Buch selbst unterscheiden wir zwischen Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen. Also man könnte sagen, Verschwörungsmythen ist so der Überbegriff für verschiedene und unterschiedliche Verschwörungserzählungen, die so dasselbe Motiv haben. Also so ein Klassiker wäre die angebliche jüdische Weltverschwörung. Das wäre so ein Verschwörungsmythos und dann gibt es eben einzelne Ausprägungen, wie man daraus eine Geschichte bauen kann, sage ich mal so. Und das wären dann die einzelnen Verschwörungserzählungen. Ein Beispiel, Angela Merkel wird von reichen jüdischen Familien angeblich gesteuert, so das wäre dann eine Variante so einer Verschwörungserzählung. Im Kontext von politischen Ideen sprechen wir auch von Verschwörungsideologien, weil man da auch ganz klar sagen muss, da gibt es eben auch eine politische Komponente und vor allem ist es irgendwo auch eine Glaubensfrage, ja, und es ist nicht eine Wissensfrage. Also so ein verbreiteter Glaube ist ja, dass, sag ich mal, wenn ich nur die richtigen Fakten bereitstelle oder wenn ich nur die richtigen Informationen bereitstelle, dann wird der Verschwörungsgläubige sofort einlenken und sofort einsehen, dass er irrt. Die meisten Menschen, die so etwas in ihrem Umfeld probieren, stellen dann sehr schnell fest, dass es nicht so einfach ist, eben weil die Menschen tatsächlich häufig auch an das glauben wollen, was sie eben glauben. Und das hat Pia auch eben ja ganz gut auch erklärt mit dem Punkt der Einzigartigkeit. Also man stellt sich mal vor, jemand hat ein Leben, das nicht unbedingt wunderschön ist, dann habe ich aber dieses eine Element, ja, das mir das Gefühl gibt, jemand ganz Besonderes zu sein. Es ist wie, ja, wie so eine Heldengeschichte. Und ich selbst bin Hauptdarsteller zusammen mit meinen paar Freunden aus dem Internet-Chat. So, und wir retten jetzt die Welt. Das ist halt ein richtiger Hollywood-Blockbuster. Wer will das schon aufgeben, wenn er nicht gleichzeitig irgendwo was im Ausgleich bekommt, was ihm positives Feedback gibt? Also es ist natürlich sehr zugespitzt, ja. Aber in Extremfällen kann man sich das wirklich so vorstellen.
Hat sich das verändert mit der Zeit? Also wenn man sich das jetzt gerade mal anguckt, speziell natürlich im Hinblick auf die Corona-Pandemie, scheinen solche Verschwörungserzählungen überall zu sein. Man hat sie aber auch immer wieder nach Anschlägen gesehen, nach Terroranschlägen. Ist es vielleicht auch einfach eine Wahrnehmungssache, dass die jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen? Oder gibt es vielleicht einfach mehr Narzissten, die denken, sie hätten jetzt den Durchblick und den Schlüssel zur Wahrheit entdeckt?
Naja, also du hast es angesprochen nach großen Ereignissen. Also das ist so eine weitere Erkenntnis aus der Psychologie einfach, dass wir alle dazu neigen, bei großen Ereignissen eher große Ursachen anzunehmen. Ja, und das sind halt vor allem auch Dinge, die so in der internationalen Presse landen oder zumindest in der nationalen Presse. Also beispielsweise ein Flugzeugunglück, ein Terroranschlag. Ja, kann auch beispielsweise ein Krieg sein oder eine politische Umwälzung oder der Tod eines Prominenten. Und das sind eben Dinge, wo wir alle dazu neigen und zu glauben, so, na, das kann doch kein Zufall sein. So, da muss es doch irgendwo einen Plan dahinter geben, weil es natürlich auch irgendwo schwerfällt zu akzeptieren, dass auch die großen Dinge in der Geschichte und in der Politik vom Zufall gesteuert werden manchmal oder durch Inkompetenz beispielsweise bei Geheimdiensten auch mit verursacht werden, sage ich mal. Und das ist eben so ein wichtiger Punkt, der auch im Zuge der Pandemie eine Rolle spielt. Also wie krass muss, sag ich mal, also man muss sich mal vorstellen, was für krasse Auswirkungen, sag ich mal, die Mutation eines einzelnen Virus hat, das Überspringen auf den Menschen möglich ist, erstmal vom Tier auf den Menschen und dann zwischen Mensch, dass diese kleine Mutation einfach so eine globale Veränderung von Ökonomie, von Politik, von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen auslöst. Und ich würde erst einmal hinterfragen, ob tatsächlich Verschwörungserzählungen, das hat Pia ja auch angesprochen, tatsächlich präsenter sind. Also es gibt eben erste Umfragen zu dem Thema, wo eben geschaut wurde, wer glaubt an welche Verschwörungserzählungen zum Thema Corona. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt so ein historisch einmaliger Peak ist. Also wir dürfen ja nicht vergessen, vor 1945 und wahrscheinlich auch danach hat die Mehrheit der Bevölkerung an eine angebliche jüdische Weltverschwörung geglaubt. Ja, und das wird in Schulen gelehrt. Und da gibt es eben viele ähnliche Beispiele, auch aktuelle Beispiele aus der Politik, wo man eben sagen muss, das sind Verschwörungserzählungen so auch in der Mitte der politischen Narrative großer Parteien angelangt.
Wobei ich schon sagen würde, das gesellschaftliche Bewusstsein hat sich gewandelt. Also
das,
als
ja,
ich,
das auf
genau,
jeden Fall.
Als ich mit meiner Forschung angefangen habe, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, da war immer so der Tenor, naja, Verschwörungstheorien, das ist ja so lustig. Und dann am Ende des Vortrags war dann was immer, naja, nee, doch nicht. Und das wandelt sich gerade, dass es viel weniger Menschen gibt, die sagen, naja, die sind ja alle nur verrückt oder die spinnen doch alle und das ist ja pure Unterhaltung. Das hat sich schon ein bisschen nach Halle, nach dem Terroranschlag in Halle geändert und nach Hanau gab es auch ein bisschen mehr Sensibilisierung, aber gerade in den letzten 4 Wochen ist, glaube ich, das Thema auch sehr persönlich geworden. Also es sind nicht mehr nur die anderen, sondern es ist plötzlich auch das eigene Umfeld, Der Vater, der Partner, die Schwester, die an Verschwörungserzählungen glauben und Menschen merken jetzt, welche Konsequenzen der Verschwörungsglaube auch hat.
Wobei ich sagen muss, dass ich immer noch diese Interviewanfragen bekomme. So, was ist Ihre Lieblingsverschwörungserzählung? Oder was ist die lustigste? So, ne? Manchmal kommen die auch hintereinander und bei der ersten Antwort gebe ich schon zu verstehen, so, naja, so, also nach Lachen ist mir jetzt nicht zumute nach der Buchrecherche und vielleicht sollten sie das auch nicht tun. Dann kommt trotzdem noch die zweite Frage hinterher und dann fragt man sich halt auch so, woran liegt es eigentlich, dass auch nachdem Rechtsextremisten beispielsweise nach Morden sich auf Verschwörungserzählungen berufen, nachdem eigentlich auch klar ist, dass es im Gesundheitsbereich tödlich enden kann, ja, wenn jemand, beispielsweise Bleiche trinkt, eine Industriebleiche, weil er glaubt, Corona damit zu heilen, wie man auf die Idee kommen kann, Lachen wäre da eine gute Lösung. Ja.
Ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es gibt es immer noch und es gibt auch immer noch diese Shows, die 7 bizarrsten Verschwörungserzählungen. Ja,
Top-Verschwörungserzählungen. Genau. Frau Lamberti, erzählen Sie mal.
Es gibt in der Vergangenheit ja diverse Beispiele, die immer wieder angeführt werden, wenn wir über Verschwörungserzählungen berichten, als vermeintliche Belege dafür, dass es die Dinge, von denen diese Menschen da erzählen, ja wirklich auf die ein oder andere Art gegeben hat. Ein Beispiel wäre Snowden ganz einfach, das ist bei uns bei netzpolitik.org natürlich ein sehr deutliches Beispiel dafür, dass da was stattgefunden hat unter der Oberfläche, was unglaubliche Dimensionen angenommen hat. Ein weiteres Beispiel, was immer wieder angeführt wird, sind diese MK-Ultra-Experimente, die mit der CIA und so weiter zu tun hatten und LSD-Experimenten, Dinge, die man sich so auch kaum vorstellen kann eigentlich. Und letztendlich hat sich herausgestellt, okay, das gab es wirklich. Das ist jetzt irgendwie ja was sehr häufig als Begründung angeführt wird, warum diese Menschen, die diese Sachen verbreiten, ja gar keine Spinner sind, sondern einfach nur kritisch nachdenken.
Selbstdenken ist das Stichwort, was man dann in Profilbeschreibungen dann trifft und auch in netten, wir kriegen auch viele nette E-Mails, manche sind nicht so nett und in nicht so netten E-Mails wird uns gerne nahegelegt, dass wir doch endlich selbst denken sollen, wo man sich dann auch fragt, so okay, wer denkt jetzt eigentlich für mich gerade und warum weiß ich nichts davon? Aber das Interessante ist, bei der Snowden-Geschichte oder vielleicht eher noch die MK-Ultra-Geschichte ist da ein gutes Beispiel, also muss man sich mal angucken, was ist das eigentlich für ein Programm gewesen, das war zur Zeit des Kalten Krieges, wurde eben sowohl auf US-Seite als auch auf russischer Seite massiv Geld in vollkommen sinnlosen, absurden Programmen verbrannt, wo sie dann Gedankenkontrolle untersucht haben, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, LSD genommen haben. Also es muss ein interessanter Arbeitsplatz gewesen sein für einige Menschen. Das Steuergeld war immens toll angelegt, ja. Und das heißt, so ein tolles Ultra-Geheimprogramm, was es war, war es ja eigentlich nicht. Es war ein komplettes Bullshit-Programm, wo halt jemand einfach einen Antrag geschrieben hat, wo drin stand, ja, lass uns mal LSD und Mescalin als Wahrheitsserum ausprobieren. Und irgendjemand war auch noch dumm genug, ja zu sagen, wahrscheinlich, weil er dachte, die Russen machen das bestimmt auch. Und wenn die Russen das auch machen, dann muss das ja gut sein. So. Hatte schlimme Folgen, gab auch einen Todesfall in dem Programm, also drogeninduzierte, man weiß es nicht, Wahnvorstellung, Psychose, die, glaube ich, aus dem Fenster resultiert hat. Und da gibt es jetzt auch ganz viele Verschwörungserzählungen, aber man muss sagen, naja, also so die große Weltübernahme wäre damit wohl eher nicht gelungen, es sei denn, man wollte eine globale Party veranstalten. Und von daher, also klar, es gibt wahre Verschwörungen. Ne? Also auch im Fall von Snowden muss man ja sagen, klar, er hat aufgedeckt und zwar mit Beweisen. Das würde ich sagen, ist so der große Unterschied, dass die US-Geheimdienste eine ganze Menge von dem machen, was ihnen lange vorgeworfen wurde. Du hattest da aber auch eine unterschiedliche Lage, dass du da vorher schon auf rechtlicher Basis sagen konntest, dass die sich eine ganze Menge rausnehmen und man halt nicht wusste, wie sehr nutzen sie halt diesen Möglichkeitsspielraum aus. Ne? Wie genau ist es ausgestaltet? Und nur weil es wahre Verschwörungen gibt, heißt es aber nicht gleichzeitig, dass jeder, der behauptet, es gäbe irgendwo eine Verschwörung, automatisch im Recht sein muss. Und das finde ich so ein bisschen schwierig an dieser Argumentation. Also wir haben in unserem Buch auch einen Abschnitt zu Mythen über Verschwörungsmythen und gehen da auch ganz deutlich darauf ein, dass es wahre Verschwörungen gibt, aber es ist eben ein Unterschied ist, ob ich spekuliere, etwas ist unplausibel, etwas ist unwahrscheinlich und dann fordere ich eben Belege ein oder warte, bis ein Whistleblower sich meldet und diskutiere das eben auf sachlicher Ebene. Und was anderes ist, wenn ich einfach einfach mit einem vollkommen anderen Anspruch an Wahrheit, an Belege herangehe, was auch mit Journalismus dann an der Stelle nichts zu tun hat.
Wobei, also man muss schon dazu sagen, also ich finde auch immer, dass das so ein Trick ist, der angewendet wird, weil es echte Verschwörungen gab, muss ich jetzt auch im Recht sein. Und das ist ja auch kein Automatismus, der funktioniert so nicht. Für meine wissenschaftliche Arbeit nehme ich den Wahrheitswert aus den Definitionen aber tatsächlich raus. Das ist eine Operationalisierung für unsere Arbeit, die nicht anders möglich ist. Weil wenn ich als Wissenschaftlerin sagen würde, das ist wahr, das ist unwahr, bräuchte ich ja eine Autorität, auf die ich mich berufen könnte. So. Habe ich erstmal nicht. Das finde ich, ist tatsächlich ja gar nicht so einfach. Womit ich mich in meiner Forschung auseinandersetze, ist die Verschwörungsmentalität, also diese generelle Tendenz, Verschwörungen zu wittern, und was das mit Menschen macht. Und da sind dann bestimmt auch mal wahre Verschwörungen dabei, aber ganz viele eben auch, die keine sind und die ausgedacht sind. Und deswegen geht es mir, wie gesagt, da weniger um die Einzelne. Und ich setze mich jetzt nicht hin und sage, das stimmt, das ist richtig und das ist falsch, sondern ich gucke mir eben an, was ist die Persönlichkeitseigenschaft dahinter.
Also da gab es auch eine ganz interessante psychologische Studie zu. Das war rund um den Watergate-Skandal. Und die hat begonnen, bevor noch klar war, so wie, also ob Nixon in diesen Watergate-Skandal verwickelt ist und noch bevor der US-Präsident dann zurückgetreten ist. Und da ging es eben darum, zu erforschen, wie so der Hang ist, an daran zu glauben, dass es eben eine Verschwörung gibt unter Beteiligung von dem damaligen US-Präsident Richard Nixon, von den Republikanern, und abhängig von der Parteizugehörigkeit, oder Parteisympathie. Und während der Versuch quasi lief, oder während diese Studie lief, kam halt raus, okay, es gab tatsächlich da eine Verwicklung, eine wahre Verschwörung, kann man sagen. Aber trotz allem sind diese psychologischen Ergebnisse oder diese Studie, die halt einfach anschauen wollte, okay, in der Situation davor, wie war die Neigung beispielsweise bei Demokraten und bei Republikanern unterschiedlich, daran zu glauben, dass es eben so eine Verschwörung gibt, die ist ja trotzdem valide, die kann ich ja trotzdem durchführen. Also da muss man unterscheiden und trotz allem, ich bin ja keine Psychologin und ich kann mich schon dahinstellen und sagen, das mit Snowden, das ist halt keine Verschwörungserzählung und da müssen wir einfach unterscheiden. Und vor allem, für mich ist es halt auch so ein Argument, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Also jemand, der einen Verschwörungskanal hat und jeden Tag halt vielleicht oder jede Woche irgendwie 2, 3 unterschiedliche Verschwörungserzählungen rausboostet, dass er über 10 Jahre vielleicht mal bei 1, 2 Sachen richtig liegt, ist von der Statistik her gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber daraus dann abzuleiten, dass jemand immer im Recht ist, was dann ja oft so in der Argumentation gemacht wird, ist ja totaler Quatsch.
Wenn man sich jetzt speziell vielleicht mal diese amerikanische Superverschwörungserzählung, wie man sie vielleicht nennen kann, QAnon anschaut, dann stellt man ja fest, dass diese dubiose Person oder Gruppe im Hintergrund, wie sich dann immer im Nachhinein herausstellt, ja ganz häufig auch wirklich recht hat mit ihren Prophezeiungen, oder zumindest wird das dann ganz gerne mal so interpretiert, was natürlich auch dran liegen kann, dass diese Prophezeiungen selbst so ein bisschen geschrieben sind wie ein Horoskop, und das kann halt alles und nichts bedeuten natürlich, aber wird ja sehr häufig auch dann durchaus ernst genommen, rückwirkend von wegen, okay, jetzt gab es eine Festnahme oder eine Anklage oder irgendwas in der Art, und QAnon hat das ja bereits prophezeit am 10. Oktober 2018 oder so, wie auch immer. Inwiefern glaubt ihr denn, dass sowas durch Social Media auch befeuert wird, das Interesse an diesem Thema und auch letztendlich auch diese Verbreitung, die speziell ja im Fall von QAnon weit jenseits dieser dunklen Imageboard-Ecken stattfindet, in denen sie mal begonnen hat?
Also insgesamt ist das auch immer so eine Frage, inwiefern Verschwörungserzählungen durch Social Media erst groß geworden sind. Und das stimmt natürlich so nicht. Verschwörungserzählungen gab es schon quasi immer, sobald Menschen in Gemeinschaften gelebt haben. In der Psychologie gehen wir mittlerweile auch von einer evolutionären Verankerung aus. Und ich würde schon sagen, dass soziale Medien einen Effekt haben. Wir wissen aus der Forschung, dass die einmalige Konfrontation mit einer Verschwörungserzählung schon einen Effekt hat. Das heißt, wer zum Beispiel über eine Impfverschwörung liest, ist danach auch weniger bereit, sich selber impfen zu lassen. Wer Verschwörungserzählungen sieht, fühlt sich mehr von der Gesellschaft entfernt, ist misstrauischer solche Dinge. Das heißt, es wird hier schon einen Effekt geben. Gerade bei QAnon ist das ja nochmal was Spezifisches. Das ist eine Verschwörungserzählung, die so nicht funktioniert hätte ohne eben diese ganzen Imageboards, weil man eben ja diese Funktion hat. Man hat Q, der droppt dann irgendwelche kryptischen Dinge und dann fangen die Menschen an, sich auf quasi so eine Art Schatzsuche zu begeben und stehen im Wettbewerb zueinander, wer jetzt eigentlich die fantastische Geschichte sich ausdenkt. Und da braucht man schon diese Vernetzung. Die spielt da auf jeden Fall eine große Rolle und das hat ja auch dazu geführt, dass QAnon international auftaucht. Also in Deutschland hat es lange keine so große Rolle gespielt. Dank Oliver Janich und Xavier Naidoo ist es dann mit der Pandemie auch nach Deutschland gekommen und hat mittlerweile extrem an Fahrt aufgenommen. Und dadurch können natürlich diese Gruppen auch ja gezielt losgehen und angreifen, im Internet weltweit. Also wir haben das jetzt im Kontext von einer Doku gesehen, dass dann wirklich nicht nur deutsche QAnon-Profile gezielt diese Doku verbal attackiert haben auf Twitter, sondern dass da noch US-amerikanische und andere QAnon-Profile dazugekommen sind und ihren Hass da verbreitet haben. Und ich denke, das ist schon nochmal was Neues und eine neue Qualität.
Ja, und vor allem, wenn man sich diese Profile angeschaut hat, dann hat man auch wirklich gesehen, dass es so eine gemeinsame Identität gibt. Also abseits davon, dass es zahlreiche Sockenpuppen-Accounts gab, so mit ähnlichen Frauenbildern, gab es aber schon Accounts, wo man zumindest vermuten kann, da steht ein echter Mensch dahinter und vielleicht hat er nicht 50 Accounts von diesen, ne, zumindest nicht gleich gepflegt. Und da hattest du so diese gleichen, sag ich mal, Kampfsprüche, ne, einige, viele haben sich als Söldner, als Teil einer Army verstanden, ne, wohin du gehst, da gehe ich auch. Und also man hatte so wirklich dieses Gruppengefühl, ne, und das ist ja so eine Sache, wenn man sich früher vorstellt, so dann war ich halt irgendwie jemand, der merkwürdige Dinge geglaubt hat, so vielleicht waren ein paar Leute in meinem Umfeld, mit denen konnte ich drüber reden, aber so online hat man so ein ganz anderes Gruppengefühl, was bei politischen Gruppen auch einen großen Teil der Anziehungskraft ausmacht irgendwo. So, ja, das kann auch irgendwo, wenn Menschen sich so ganz reinziehen, dazu führen, dass sie irgendwann sich auch von ihrem normalen sozialen Umfeld abkapseln und das als Ersatz nehmen, ja, und sich da auch wohlfühlen, sich da Bestätigung holen, das als so eine Art Ersatzfamilie betrachten im allerextremsten Fall. Und gerade bei QAnon ist halt auch die Befürchtung, das sind halt wirklich Gruppen, wo man teilweise, also in den USA ganz klar sagen kann, gewaltbereit, gewaltverherrlichend, die fantasieren von einem Bürgerkrieg und die große Frage ist, ob hier halt auch so ein Reichsbürgermoment von den Sicherheitsbehörden verschlafen wird, ne, dass man einfach sieht, das sind Gruppen, die müssten wir beobachten, die müssten wir im Blick haben und zwar bevor es zu einer Gewalttat kommt.
Ich habe das Gefühl, dass da gerade so eine weitergehende Art von Radikalisierung stattfindet, streng genommen auch noch in den sozialen Medien genau genommen, aber eher in dem, was man als Dark Social gemeinhin bezeichnet, und zwar den Messenger-Dienst Telegram, in dem dann
ein... Dark Social für Messenger.
Ja. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber das ist so, glaube ich, mal die Bezeichnung, die irgendwann mal dafür gestreut wurde. Ich glaube, wenn man so schlecht messen kann, einfach was dort passiert. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund. Letztendlich hat man dort jetzt die Situation, dass ein veganer Kochbuchautor, in der Lage ist, gewissermaßen zur Revolution aufzurufen und dort das, was er für den Widerstand hält, zu organisieren. Und das ist das Jahr 2020. Was ist hier passiert? Was passiert dort?
Also ich glaube, was ich hier nochmal ganz interessant finde, ist, wir haben in der Pandemie, ist es ja schon dazu gekommen, dass die sozialen Netzwerke stärker gegen Verschwörungserzählungen vorgegangen sind. Also, weiß nicht, WhatsApp hat die Weiterleitung von Sprachnachrichten eingeschränkt, Facebook hat auch nochmal hier stärker vorgegangen. Und ich habe das Gefühl, was passiert ist, ist so eine Art Verdrängungseffekt, ne? Also, weiß nicht, du hast Jugendliche auf dem Dorfplatz, du willst sie nicht mehr auf dem Dorfplatz haben, die verschwinden ja auch nicht. Und genauso ist es mit diesen Leuten. Die sind halt dann zu Telegram rübergewechselt. Und auch das ist ja kein neues Phänomen. ISIS hatte bis vor ein paar Jahren auch über Telegram stark mobilisiert. In den USA warnt man auch schon länger davor, dass Telegram von der extremen Rechten genutzt wird, weil da eben kaum Einschränkungen passieren und weil eben auch die Form des Messenger-Dienstes sich ja auch zu einer breiten Kommunikation eignet. Die Gruppen sind extrem gestiegen während der Pandemie an Mitgliederzahlen. Viele neue Kanäle sind entstanden. Was, soweit ich weiß, sind aber viele Zahlen jetzt auch eher rückläufig. Und man muss sich natürlich auch fragen, wie groß ist das Mobilisierungspotenzial? Und ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, das ist natürlich keine empirische Studie, sagen, dass tatsächlich QN nochmal ein viel stärkeres Mobilisierungspotenzial hatte als zum Beispiel dieser besagte vegane Kochbuchautor, der ja auch gegen mich aufgerufen hatte. Da gab es viele Hassnachrichten, aber es war nicht so eine Schwemme. Also da haben schon auch die Kommunikation hat da anders funktioniert.
Inwiefern ist das denn letztendlich gefährlich? Ich meine, dort findet ja dann dennoch so eine Art von Radikalisierung mindestens in Einzelfällen ja statt. Man merkt ja, wie verroht da manche bereit sind, sich zu äußern. Inwiefern kann das letztendlich zu einer Gefahr werden, die dann eben nicht bei Telegram bleibt, sondern irgendwie auf die Straße transportiert wird und vielleicht dazu führt, dass diese Personen auch wirklich Dinge tun, die ein großes Problem sind für die Gesellschaft?
Man kann sagen, dass in rechtsextremen Gruppen oder radikalen politischen Gruppen Verschwörungsnarrative so drei zentrale Funktionen einnehmen. Die erste Funktion ist, dass man damit so ein Wir-Gefühl schafft, also wir gegen den Rest der Welt. Es gibt einen äußeren Feind. Der äußere Feind ist übermächtig. So, deshalb müssen wir zusammenhalten, ne? Und das ist erstmal so eine Sache, die kann eine Gruppe sehr stark zusammenschweißen. Zweitens haben wir einen Immunisierungseffekt. Das heißt, es gibt ja auch kritische Berichte über die Gruppe. Da könnte man ja sagen, der eine oder andere, der vielleicht nicht weiß, so ist, ne, also woran er hier ist, der könnte ja vielleicht auch durch Berichte darauf stoßen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, diesen Menschen zu glauben. Aber da gibt es eben den Immunisierungseffekt, dass indem man sagt, naja, wir kennen die Wahrheit, wir als kleine Gruppe, aber alle anderen sind entweder Teil der Verschwörung oder dumm. Ne, kann man eben auch sagen, naja, die Presse, das ist Teil der Systempresse, glaubt der mal nicht. Und zwar egal, was sie sagt, ne, egal, woher der Faktencheck kommt. Wenn da beispielsweise ZDF oben steht, da brauchst du es gar nicht anzuklicken, so sind die Leute ja irgendwann drauf. Ne? Also ich habe sie quasi geimpft vor Faktenchecks, kann man sagen, im schlimmsten Fall. Und die dritte Funktion ist ja, dass so ein Bild erzeugt wird, gesagt wird, naja, wenn dein komplettes Umfeld eigentlich durch diese Verschwörung vollkommen kontrolliert wird und davon durchzogen ist und jede Pore ist einfach nur voll damit und du hast keine Möglichkeit als Gruppe oder Einzelperson irgendetwas daran zu ändern, dann erzeugt man damit so ein Gefühl von Machtlosigkeit und ja, wird schnell argumentiert, so, naja, dann ist Gewalt eben die letzte Lösung, so, ne? Und genauso muss man eben aus meiner Sicht eben dann auch ehemalige vegane Kochbuchautoren, die mit Waffen posieren, einordnen. So. Also ich sehe das nicht als harmlos an. Vor allem, weil selbst wenn er sich dann nur inszeniert, ne, weiß man halt nicht, wie viele Menschen in diesem Chat mitlesen, die das aber vollkommen ernst nehmen, die halt vielleicht auch einen Waffenschrank haben. Und das ist eben, sag ich mal, ja, man könnte auch sagen, da wird halt eben nicht gesagt, wir bilden zentral eine Armee aus und die macht jetzt bestimmte Sachen, sondern man radikalisiert Schritt für Schritt und irgendwann wird bei irgendjemanden in dieser Gruppe halt vielleicht mal ein Schalter umgelegt und der sagt so, ich mach das jetzt. Vielleicht auch, weil im Privaten an sich vielleicht was verändert, wo man sagt so, das macht für mich eh keinen Sinn und dann kann ich einen großen Abgang machen. Und solche Geschichten gab es in der Vergangenheit und da wurde immer argumentiert so, naja, der war nicht richtig, der hatte keinen Mitgliedsausweis bei einer rechtsextremen Gruppe so, ne? Aber der war eben in diesen, ja, so läuft es doch. Oder habt ihr keinen Antifa-Ausweis? Nee, also es gibt halt eben unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Milieus. Man kann sich das nicht vorstellen, dass auch Leute dann vielleicht nur in einer hängen, sondern in unterschiedlichen. Die sind aber kulturell verwoben. Man weiß ja auch, dass beispielsweise die US-amerikanische Alt-Right da auch immensen Einfluss auf die deutsche rechtsextremistische Szene hat. Also man guckt da auch Erfolgsrezepte, die dort funktionieren, die werden hier auch zur Anwendung gebracht. Und ich würde sagen, QAnon Anon ist in den USA schon erfolgreich, ne? Also keine Frage, wann früher oder später nicht auch in Deutschland Gruppen aufmachen und dann Ähnliches propagieren. So. Und für mich auch nur eine Frage der Zeit, bis man da ja, Einzeltäter hat, die da vielleicht aus diesem Milieu kommen. Und von daher, ja, großes Radikalisierungspotenzial.
Man sieht es auch in empirischen Studien. Also für die Mitte-Studie haben wir die sogenannte Verschwörungsmentalität gemessen. Ne? Also der abstrakte Glaube an Verschwörungen, das sind dann so Sachen wie, dass Politiker eigentlich nur Marionetten seien. Und hier sieht man schon, ne? Und das sind ja noch nicht mal rechtsextreme, rassistische, antisemitische Verschwörungserzählungen, also zumindest nicht so explizit, dass da die Gewaltbereitschaft extrem viel höher ist. Also 38% der Deutschen haben eine sogenannte Verschwörungsmentalität und davon ist ein Viertel tendenziell gewaltbereit. So, und das sind die Selbstaussagen. Das heißt, das ist noch nicht mal die Fremdevaluation. Und ich finde das schon doch auch beängstigend. Also auch wenn man sich das jetzt anguckt, was während der Pandemie passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass zum Beginn gab es noch eine relativ große Solidarität untereinander. Es gab natürlich auch rassistische Vorfälle. Aber so im Laufe der Zeit ist der Antisemitismus offensichtlich offenkundiger geworden. Jetzt gerade befinden wir uns in so einer Phase, in der es ganz viele rassistische Zuschreibungen auch gibt, gegenüber eben Orte, wo viele Ausbrüche sind, die ja dann, wie gesagt, oft dann auch rassistisch diskutiert werden. Und wenn es zu einer zweiten Welle kommen sollte, habe ich schon auch Angst, was da passiert. Dass eben diese ganze Aufstachelung, dieser ganze Hass, diese ganzen Feindbilder, die da geschürt wurden, dass das dann auch Konsequenzen hat und insbesondere eben auch für Minoritäten.
Ja, und von daher, also ich glaube, mit diesem Hintergrund versteht man eher, also wie, was für Emotionen die Frage, was ist deine Lieblingsverschwörungserzählung zu Corona bei mir und vielleicht wahrscheinlich auch Pia dann auslöst, ne?
Ihr steckt wahrscheinlich zu tief im Kaninchenbau drin, um diesen Reflex noch irgendwie zu verspüren, den, glaube ich, sehr viele Menschen verspüren, wenn sie von Verschwörungserzählungen hören, wenn mir jemand erzählt, der Obama und die Merkel und so, das sind alles Echsenmenschen und die Erde ist flach, dann habe ich ja erstmal den Impuls, einfach loszulachen, weil das ist komplett abstrus. Jetzt sind natürlich nicht alle Verschwörungserzählungen dermaßen abwegig zunächst mal, einfach weil komplett an den Haaren herbeigezogen. Manchmal gibt es zumindest noch irgendwelche Fakten, auf die die dann basieren, die dann komplett verdreht werden. Aber die Echsenmenschen wären vielleicht so ein Beispiel. Das ist vielleicht natürlich auch ein Code. Das kann natürlich sein. Aber jetzt mal so explizit, wie das dann teilweise auch dargestellt wird, dann ist das ja wirklich sehr seltsam, könnte man sagen. Inwiefern kann man denn diese Verschwörungserzählungen ein Stück weit auch pathologisieren? Inwiefern ist da was Krankhaftes drin, weil es einfach dann auch zu der Wahnvorstellung wird? Ist das geeignet, das so zu erklären?
Also das Problem ist halt, dass in dieser Debatte wird sich ja ganz oft auf so randständige Verschwörungserzählungen bezogen und die werden dann als Beleg herangezogen, die müssen ja alle verrückt sein. Also ne, um jetzt zum Beispiel dieses Echsenmenschen-Beispiel. Das ist ja nicht der Kern des Verschwörungsglaubens. Da spielen ja ganz andere Ideologien eine Rolle. Und ich warne immer wieder davor, diese Menschen als verrückt oder auch als dumm abzustempeln. Und das ist irgendwie so ein Impuls, der zieht sich durch. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Warnungen da regelmäßig tatsächlich verhallen. Und das hat halt verschiedene Probleme. Also zum einen ist es faktisch falsch. Diese Menschen sind nicht dumm. Und die sind auch erstmal im Allgemeinen nicht verrückt. So, das heißt, in dem Moment, wo man sie so bezeichnet, macht man schon den ersten Fehler inhaltlich. Dann ist es natürlich auch so, dass man das Ganze so aus seinem politischen Kontext hebt. Man macht es zu was Exotischem. Man beschreibt das als irgendwie so ein Spleen, den man vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen müsste, der singulär ist und der nicht in einem gesellschaftlichen Narrativ eingebettet ist, weil Verschwörungserzählungen sind etwas, das extrem weit verbreitet ist. Und zwar nicht nur jetzt während der Pandemie, sondern eigentlich auch immer. Und im letzten Schritt ist es natürlich auch eine Form der Stigmatisierung gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil auch eine, weiß ich nicht, Schizophrenie macht einen ja nicht zum Antisemiten. Das sind ja Dinge, die passieren unabhängig voneinander. Und deswegen warne ich immer davor, das so gleichzusetzen. Natürlich gibt es psychische Erkrankungen, die auch ja dazu führen können, dass man gewisse Verschwörungsmythen aufsitzt. Aber gerade der menschenfeindliche Kern, eben genau die der Antisemitismus, der Rassismus, oft ja auch der Sexismus, der damit einhergeht, der lässt sich nicht über eine psychische Erkrankung erklären.
Ja, und gerade bei Hanau war die Diskussion dahingehend wirklich ärgerlich. Also ne, da gab es, da hat jemand Menschen ermordet, ja, und auch gezielt mit rassistischer Motivation, hat eben diverse Schreiben im Netz hinterlassen und die Schreiben ließen darauf schließen, dass er halt eine bestimmte Vorstellung von der Welt hat, die sehr stark auch mit Verschwörungserzählungen verwoben ist. Und zack, wenige Minuten später oder wenige Stunden später wurde dann schon über den Geisteszustand dieses Mannes diskutiert, wo man sagen muss, naja, okay, wenn ich jetzt anfange, Menschen anhand der Dokumente psychisch zu analysieren, die sie öffentlich ins Netz stellen, also quasi das ist eine Inszenierung von mir, so bin ich ja nicht. Ne? Also es gilt ja für jeden von uns, das ist überhaupt nicht seriös. Und hat aus der Debatte, aus meiner Wahrnehmung, auch so ein Stück weit den politischen Kontext genommen, so nach dem Motto, ja, es ist ein verrückter Einzeltäter, ne? Hat nichts mit Rassismus zu tun, wo man sich aber auch fragen muss, naja, selbst wenn es so wäre, dass man an anderer Stelle feststellt, dass dieser Mensch anderweitig Probleme hatte, ist es ja trotzdem so, dass er ein bestimmtes Gedankengut weitergetragen hat, davon überzeugt war, ne? Und im Namen einer Ideologie gehandelt hat, ne? Und er wird sich ja auch nicht aus dem Nichts da diese Ideen angeeignet haben, sondern wahrscheinlich auch in ähnlichen Milieus, die wir ja eben schon diskutiert haben. Das hat mich massiv geärgert. Und das hat auch die ganze migrantische Community massiv geärgert, dass dann einfach gesagt wurde, so, naja, der ist psychisch krank. Weil dann ist dann die Erwartungshaltung, okay, was machen wir denn beim nächsten Fall? Und den nächsten Fall wird es ja irgendwann geben. So funktioniert diese Radikalisierungsmaschine auch in diesen dezentralen Gruppen, dann ist es immer ein Einzeltäter. Und langsam sind es halt echt viele Einzeltäter. Und selbst wenn der eine oder andere Probleme an der oder anderen Stelle hat, muss man das in den politischen Kontext setzen.
Ja, das ist halt echt so eine generelle Tendenz. Wann immer irgendwas Unliebsames passiert, wird die Person als krank dargestellt. Das haben wir ja auch bei dem besagten veganen Kochbuchautor. Der hat in seiner Ideologie klare rechtsextreme Versatzstücke und dann wird das aber gar nicht angeschaut, sondern sprechen alle nur darum, ob er jetzt psychisch gesund ist oder nicht. Und als Psychologin kann ich sagen, ich mache keine Ferndiagnosen. Das ist unethisch. Da hat sich unsere übergeordnete Psychologenvereinigung auch gegen ausgesprochen. Das wurde auch im Kontext von Trump tatsächlich nochmal aktualisiert, dass wir keine Ferndiagnosen machen. Deswegen, wie gesagt, ist das hochproblematisch. Es gibt ja nicht umsonst da standardisierte Vorgehen, wie man eben genau den Gesundheitszustand einer Person evaluiert. Und es zeigt sich auch in Studien, dass zum Beispiel bei Terroranschlägen fast immer auf die psychische Verfasstheit des Täters visiert wird oder dass man da immer drauf schaut und sagt, eben der ist psychisch krank. Das passiert weltweit. Und wenn man sich aber Studien anschaut, ist der Anteil an Menschen mit psychischer Erkrankung unter Attentätern, unter Terroristen nicht höher als in der Gesamtbevölkerung. Das ist vergleichbar. Natürlich ist da mal jemand bei, der auch psychisch erkrankt ist. Aber wie gesagt, eine psychische Erkrankung macht einen noch nicht zum Terroristen. Da müssen andere Faktoren dazu kommen.
Vielleicht geht man nochmal 2 bis 3 Schritte zurück vom Terroristen und ins eigene Umfeld, ins familiäre Umfeld. Vielleicht schaut man auf FreundInnen und dort stellt man ja zurzeit immer wieder fest, dass auf einmal Menschen, von denen man das vielleicht nie so geglaubt hätte, einem Dinge erzählen, die sehr seltsam klingen. Jetzt ist es gerade so, dass durch die Corona-Pandemie wohl einige Menschen auf Verschwörungserzählungen anzuspringen scheinen, bei denen man das davor nicht geglaubt hätte. Katar, du sagtest eben schon, wenn die Leute da drin sind, da sind sie gewissermaßen geimpft vor Faktenchecks. Das ist ja dann auch so eine Art Abwärtsspirale, die da stattfindet. Wie geht man denn damit um, wenn Angehörige oder Leute aus dem Freundeskreis auf einmal mit solchen Erzählungen, solchen Ideen auffallen?
Also Abwärtsspirale ist schon das richtige Stichwort. Es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, na, wenn jemand an eine Verschwörungserzählung glaubt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er noch an mehrere andere glaubt. Es ist teilweise auch kein Widerspruch, dass wenn die sich inhaltlich gegenseitig ausschließen, ja, so nach dem Motto der Narrativ.
Wie kann das sein, dass die, also
ja, ja, also es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen beispielsweise gleichzeitig geglaubt haben, Prinzessin Diana lebt eigentlich, ja, das ganze Unfall, das war alles gestaged und gleichzeitig hat sie aber der britische Geheimdienst ermordet. So, und das haben die gleichzeitig geglaubt.
Und aber hier muss man so ein bisschen vorsichtig sein, das ist nicht, also wir haben in der Wissenschaft war dieses Ergebnis erstmal als Zeichen für Irrationalität, weil die ganze Wissenschaft sich das Thema auch so angeguckt hat. Dem ist aber tatsächlich nicht so und das wurde auch nochmal reevaluiert, dass wir hier von einer Verschwörungsmentalität ausgehen, also von einer Weltsicht, in der die Person einfach immer eher die Verschwörung vermutet. Das heißt, für sie ist es tatsächlich rational zu sagen, das war nicht so, wie ihr mir das erzählt, das muss irgendwie anders gewesen sein.
Ja, also das ist so das Narrativ. Eine Hauptsache nicht dem Mainstream folgen, sondern eben die andere Wahrheit dahinter sehen. Und das bedeutet, wenn man sich dann nochmal zu dem Fall im Freundeskreis zurückkommt, dass wenn jemand einmal so etwas von sich gibt, es ziemlich wahrscheinlich ist, dass der halt entsprechende Medien liest oder vielleicht so den einen oder anderen YouTuber entdeckt hat und wahrscheinlich ein paar Wochen später mit einer anderen Geschichte um die Ecke kommen wird. So, das ist relativ wahrscheinlich und von daher ist es sehr wichtig, möglichst früh einzuschreiten. Sofort, wenn man das erste Mal so etwas hört, wie im Gespräch in der größeren Runde oder vielleicht unter vier Augen im Familienchat, sofort reingehen, sofort sagen so, nee, wie meinst du das? Oder hier ist ein Faktencheck. Oder bei Rassismus, Antisemitismus ganz klar eine rote Linie ziehen. Und vor allem bei öffentlichen Gesprächen sollte man auch im Auge behalten, da geht es ja nicht nur darum, mein Gegenüber zu überzeugen. Das ist in den meisten Fällen sogar eigentlich vernachlässigbar bei der Erfolgsaussicht, weil wer gibt schon gerne zu, dass er Unrecht hat in einem großen Kreis. Ist ja auch Gesichtsverlust mit verbunden. Da geht es eher darum, eben die stillen Mitleser, die stillen Zuhörer irgendwo zu warnen oder eben auch ein Zeichen zu setzen, sodass man so etwas eben nicht glaubt.
Ich finde Faktenchecks unglaublich wichtig, auch um Menschen eben in ihrer Argumentation zu stärken, weil das ja schon, die sind ja gezielt zugeschrieben auf eine Verschwörungserzählung. Also die erklären ja genau, was ist daran falsch auch. Man darf halt eben nur nicht den Fehler machen zu glauben, dass man Menschen, die an Verschwörungen glauben, mal mit Fakten konfrontiert und dann sagen die dann, ach Mensch, hast ja recht, ich wusste ja gar nicht, dass die Erde eine Kugel ist. Ich dachte, die wäre flach. Also ne, so funktioniert das ja eben nicht und deswegen ist es halt wichtig, dass man anfängt wirklich zu verstehen, was der Verschwörungsglaube bedeutet.
Und ja, es gibt einen Hund im Hintergrund.
Ja, das ist sehr gut. Und im gesellschaftlichen Kontext finde ich Gegenregel extrem wichtig. Sorry, der Hund. ich weiß nicht, ob ihr ihn hört.
Er ist sehr schön. Hallo.
er beschwert sich über Spannungserzählung. Also im gesellschaftlichen Kontext finde ich Gegenrede schon extrem wichtig, insbesondere dann, wenn die Verschwörungserzählung antisemitisch oder rassistisch ist. Im privaten Umfeld kann man halt viel stärker sich auch nochmal überlegen, wie kann ich, oder welche Funktion hat der Verschwörungsglauben für die betreffende Person? Es gibt immer wieder Beispiele von Leuten, die zum Beispiel ihren Beruf verloren haben, die Partnerschaft ist in die Brüche gegangen, vielleicht gab es auch eine Erkrankung. Und in so einer Situation ist es halt oftmals einfacher, Probleme zu externalisieren und auf einen Verschwörungs- oder auf den Verschwörer zu projizieren, als sich wirklich mit denen auseinanderzusetzen. Das heißt, es ist so eine Umgangsstrategie. Und da kann man natürlich ansetzen und versuchen, die Person zu unterstützen und mit ihr darüber zu sprechen. Man muss sich da natürlich auch immer vorsichtig sein. Also wenn die Person sagt, ja, 9/11 was an inside job, dass man dann nicht sagt, ja, aber was ist denn wirklich dein Problem? Das funktioniert natürlich nicht, sondern man muss da schon irgendwie mit viel Geduld gegen vorgehen. Man muss sich überlegen, wo sind Grenzen, wo sind rote Linien, die überschritten werden und gleichzeitig aber schon auch empathisch sein gegenüber der Person im Ganzen. Das ist alles nicht so einfach. Es gibt da auch Beratungsstellen, die einen hier unterstützen können, weil ja durchaus auch, wenn die Person wirklich in diesem Kaninchenbauch verschwunden ist, Beziehungen auseinanderbrechen. Also das bekommen wir immer wieder mit durch von Betroffenen, die sich an uns wenden, dass deren Partnerschaft zerbrochen ist, kein Kontakt mehr zu den Eltern, solche Dinge. Und hier können Beratungsstellen unterstützen. Es gibt kirchliche Beratungsstellen, das sind die sogenannten Sektenberatungsstellen. Die gibt es in jedem Bundesland, soweit ich weiß. Es gibt nicht kirchliche Sektenberatungsstellen, die aber nur in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Also hier ist noch keine flächendeckende Beratung in Deutschland möglich. Es gibt auch Stellen, die einem helfen, wenn man selber Opfer von Verschwörungsideologen wurden, also die Opferberatungsstellen oder Hate Aid. Aber man braucht auf jeden Fall hier nochmal einen stärkeren Ausbau der Unterstützungsstruktur, weil viele Leute einfach keine Ahnung haben, wo sie eben Hilfe bekommen sollen.
Vor allem das Problem ist halt wirklich, es gibt kein Patentrezept. Also ich meine, man kennt das ja im Freundeskreis, man hat so viele unterschiedliche Typen Mensch, die auch ganz anders auf Argumente oder auf Interaktionen reagieren. So der eine hat eher den emotionalen Zugang, bei dem anderen steckt halt vielleicht eine Geschichte dahinter. Und dann ist es nicht so, ich druck mal einen Flyer und dann kopiere ich den ganz oft und dann verteile ich den an alle Haushalte, Problem gelöst. Ja, also so hätten wir es ja gerne, sondern braucht man halt auch wirklich diese langfristigen politischen Bildungsprojekte. Und das Traurige ist wirklich, dass es gibt tolle Projekte in diesem Bereich. Also beispielsweise das Projekt No World Order von der Amadeo Antonio Stiftung, die machen halt auch Beratungsbroschüren, also so, wie gehe ich mit Reichsbürgern um beispielsweise, ne? Und das Problem ist aber, dass viele dieser Projekte, also es gibt noch viele weitere oder einige weitere, die hängen an finanzieller Förderung, die immer zeitlich begrenzt ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt irgendwann eine politische Entscheidung, wer wird gefördert. Dadurch gibt es eine Konkurrenz unter unterschiedlichen Institutionen, Organisationen, die eigentlich ja in der Sache zusammenarbeiten wollen, ja, aber gleichzeitig um Fördertöpfe konkurrieren. Und dann bedeutet das auch, ich muss alle paar Jahre sehr viel Manpower da reinstecken, wieder Förderanträge zu schreiben, ohne zu wissen, ob danach die Mitarbeiter überhaupt noch den Job haben, so, weil ich weiß nicht, ob er bewilligt wird, was auch nicht dazu führt, dass du gute Mitarbeiter wirklich langfristig halten kannst, weil die ja auch irgendwo Sicherheit haben wollen, ne? Gerade wenn du Familie hast oder so. Und da bräuchte es wirklich nicht nur so einen kurzen, ah ja, wir haben jetzt Corona, hier schmeißen wir mal wieder so ein kleines Förderprojekt für die nächsten 4 Jahre so in den Ring, ja, das wäre besser als nichts, aber eigentlich bräuchte es nicht nur ein 4-Jahres-Projekt, sondern man müsste ja wirklich in größeren Dimensionen denken, vielleicht ein neues Institut gründen oder so etwas, dass man auch sagt, naja, wir haben jetzt diese, also wir haben ein besseres Beratungsnetzwerk und aber wir haben auch eine Verknüpfung beispielsweise mit der Wissenschaft, weil es gibt ja viel Forschung dazu beispielsweise, was für Umstände dazu führen, dass Menschen eher an Verschwörungserzählungen glauben, aber man könnte noch viel mehr machen im Bereich, was funktioniert denn eigentlich, um Menschen da wieder rauszuholen.
Es gibt so ein paar Motive, die bei Verschwörungserzählungen immer wieder auftauchen. Eben ging es auch schon kurz um den New World Order. Im Endeffekt, so scheint es, verstecken sich hinter ganz vielen Verschwörungserzählungen letztendlich Jüdinnen und Juden angeblich. Was glaubt ihr denn, warum lässt sich so vieles dann letztendlich in Form von Codes und dergleichen darauf zurückverfolgen?
Ja, das ist tatsächlich auch eine der Gefahren beim Verschwörungserzählungen, dass sie eben ganz oft anschlussfähig sind für antisemitische Welterklärungsmodelle, aber dabei so chiffriert und diffus sind, dass es schwerer zu greifen ist und auch schwerer zu sagen, hier, guck mal, das ist eine problematische Struktur. Der Verschwörungsglaube aus psychologischer Sicht ist so etwas wie eine generalisierte Vorurteilsstruktur gegenüber Personengruppen, die als mächtig wahrgenommen werden. Das können dann Personengruppen sein, die tatsächlich mächtig sind, aber ganz oft ist das eben auch eine Konstruktion. Und wir wissen auch aus anderen psychologischen Forschungsansätzen, dass Judinnen und Juden ganz häufig als mächtig wahrgenommen werden, als kalt und mächtig. So, das ist tatsächlich so ein Effekt, den findet man weltweit, dass so die Stereotype aufgebaut sind. Und dementsprechend richtet sich halt der Verschwörungsglaube genau gegen Gruppen, die so wahrgenommen werden. Und so sieht man da eine Überlappung, die ja auch wirklich eine lange Historie hat. Also wenn man ins Mittelalter geht, gab es Verschwörungserzählungen, dass Juden angeblich die Brunnen vergiftet hätten während der Pest. Und das hat dann zu zahlreichen Pogromen geführt. Katharina hatte ja schon gesagt, auch der Nationalsozialismus wurde maßgeblich über Verschwörungserzählungen legitimiert. Das zieht sich so durch und ist auf jeden Fall ein Problem und eine Gefahr. Und auch auf bei der Pandemie haben wir das ja durchaus gesehen. Es gab zum einen ganz viel NS-Bezüge über eben den sogenannten Judenstern, der ja auf diesen Demonstrationen immer wieder auftauchte und sichtbar war. Es gab aber auch immer wieder antisemitische Bezüge. Gerade Soros steht ja ganz stark im Fokus von Verschwörungserzählungen. Und deswegen haben wir in unserem Buch auch diese Unterteilung gemacht zwischen einer Verschwörungserzählung und einem Verschwörungsmythos, weil die meisten Verschwörungsmythen, so wie wir sie begreifen, eben auch antisemitisch strukturell sind. Und sich halt die Erzählung, also die konkreten Narrative, dann eben auch gesellschaftlich aktualisieren können. Also nehmen wir eben die jüdische Weltverschwörung als einen Verschwörungsmythos. Das waren dann die Rothschilds, die Illuminaten, die Bilderberger. Und in den letzten Jahren ist Soros immer stärker eben, symbolisiert er eben genau das für viele. Und genauso, wenn wir uns jetzt nochmal Adrenochrom anschauen als Verschwörungserzählung, also diese Idee, dass es gigantische Netzwerke von Pädophilen gäbe, die Kinder foltern, um Adrenochrom, das angebliche Verjüngungsmittel, herzustellen. Auch hier finden wir antisemitische Bezüge zur sogenannten Ritualmordlegende, dass Juden angeblich Kinder umbringen würden. Und diese Narrative findet man auch bei Anhängern, diese Adrenochrom-Erzählung, dass sie tatsächlich diese Verknüpfung auch machen.
Wir rufen normalerweise am Ende unseres Podcasts zu Feedback und dergleichen auf und bitten um Bewertungen. Das werden wir jetzt natürlich auch diesmal tun. Ich gehe davon aus, dass wir wieder Post kriegen würden, wie jedes Mal, wenn wir über dieses Thema berichten.
Was kriegt ihr denn dann so? Aus kollegialem Interesse?
Ja, Meinungen. Meinungen. So interessante Meinungen aus der Weite des WWW. Kann man vielleicht sagen. Also, das ist dann schon mal eine Morddrohung dabei oder das, was ich zumindest dafür halten würde. Aber auch ganz häufig fühlen sich Leute natürlich wahnsinnig angegriffen davon, dass wir Texte schreiben, in denen wir das, woran sie ganz fest zu glauben scheinen, als eine Verschwörungserzählung abtun, weil klar, die wollen das natürlich nicht wahrhaben. Und diejenigen, über die wir dann konkret schreiben, die fühlen sich natürlich auch angegriffen, weil sie da irgendwie vermeintlich vorgeführt werden und falsch verstanden. Und dieses ganze Zeug, was höchst fragwürdig konnotiert, das natürlich überhaupt nicht so gemeint war, sondern sie ja nur Liebe für die Welt wollen oder
und dann PS-Morddrohung.
Ja.
Also das hatte ich tatsächlich mal in einer Nachricht, wo es hieß so, ja, wir wollen nur Liebe und Frieden und dann ging es direkt drüber in Drohung gegen meine Person, wo ich dachte, so, okay, irgendwie ist es leicht inkonsistent.
Also wir hoffen jedenfalls, dass unsere ZuhörerInnen jetzt auf diesen Schritt diesmal vielleicht ausnahmsweise verzichten.
Schickt ganz viele positive Nachrichten an Netzpolitik.org, die freuen sich, die lesen das nämlich alle, wie ihr gemerkt habt.
Genau, bitteschön, das ist ja auch bald Weihnachten und deshalb könnt ihr euch das Buch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen von Katharina Nocun und Pierre Lamberti. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Und bis bald.
Tschüss.